ja, so sind wir mehr oder weniger Hals über Kopf von Köln hier nach Bentheim gezogen. Wir saßen mitten auf der Baustelle, hatten gar nichts. Also
ja, ich hatte überlegt, ob wir das ansprechen. Ich möchte es dir auch nicht zu unangenehm machen.
Okay, krass, die fahren jetzt wirklich eine Stunde für uns.
Ich hätte nie gedacht, dass du hier erzählst, es wäre eine gute Zeit gewesen, um hier zu wohnen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FD-Podcasts. Mein Name ist Katharina Plätz und ich sitze hier wieder mit meinem Co-Moderator.
Hi Katharina.
Jan Dathas. Heute soll es um das Thema junge Unternehmer in Bad Bentheim gehen. Wir hören immer wieder, in Bad Bentheim ist nichts los. Wir haben viele leerstehende Geschäfte. Die Innenstadt wird manchmal auch böse Geisterstadt genannt. Wir haben eine ausgestorbene Innenstadt und aus unserer Sicht, beziehungsweise aus der Sicht auch, ich glaube, vieler Bentheimerinnen und Bentheimer, brauchen wir wieder frische Ideen und neue Konzepte, um da wieder ein bisschen Leben reinzubekommen. Aber wie kommen wir daran? Und genau auf die Frage haben wir uns gedacht, können wir uns am besten jemanden einladen, der genau das mitbringt. Frische Ideen, ein gutes Konzept und die nötige Portion Mut. Und dazu haben wir hier Laura Manka vom Café Livi. Herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Hi Laura. Einfach um ein Stück weit warm zu werden, haben wir drei schnelle Fragen für dich vorbereitet. Einfach aus dem Bauch raus antworten. Das erste ist Fondant oder Buttercreme?
Buttercreme.
Insta oder TikTok?
Insta.
Cappuccino oder Matcha?
Beides am Tag.
Sehr schön. Laura, jetzt haben wir von Katharina gerade schon ein paar einleitende Sätze über dich gehört. Wir würden es allerdings ganz schön finden, wenn du dich einfach mal kurz den Hörern vorstellen könntest.
Ja, ich bin Laura, ich bin hier in Bad Bentheim aufgewachsen, in Gronau geboren und ja, habe das Abi hier gemacht und bin dann aber erstmal so weit wie möglich weggezogen und habe auch gesagt, ich komme nie wieder. Ich glaube, so geht es ganz vielen, die hier aus der Grafschaft kommen. Ich habe erst in Hamburg studiert und dann in Köln und da auch meinen Master im Bereich International Marketing gemacht. Ich habe als Produktmanagerin gearbeitet im E-Commerce-Laden und mein Job dort war es eine Buchungsstrecke. Ich weiß nicht, ob euch das bekannt ist. Also wenn wir im Bereich E-Commerce sind und Webseiten, geht es immer darum, Käufe abzuschließen. Und mein Job war es, immer wieder neue Ideen zu entwickeln und zu schauen, okay, wie schafft man es, dass am Ende die Leute sich nicht nur die Warenkörbe füllen, sondern auch kaufen. Und das im Bereich der IT-Entwicklung. Also was ganz anderes als ein Café. Ich habe jeden Mittwoch für mein Team gebacken. Und da mein Vater auch aus der Gastro kommt, ja, ist durchaus immer schon eine Verbundenheit da gewesen. Nach der Geburt meines Sohnes im Jahr 2019 war ich in der Elternzeit und ich weiß nicht, wie es dir, Katharina oder Florian, geht. Irgendwie, man denkt immer, man verändert sich nicht und man kommt einfach so wieder und irgendwie ändert sich doch alles und gar nichts. Und ja, dann gab es eine spontane Eingebung, dass mein Vater ein Objekt gekauft hat hier in Bad Bentheim. Und dann, ja, so sind wir mehr oder weniger Hals über Kopf von Köln hier nach Bentheim gezogen. Und ja, jetzt stecken wir hier. Nicht fest, aber
ja. Wann seid ihr wieder zurückgekommen?
Im März 2020, 18.03.2020. Ich bin am 24.03. geboren und ich weiß noch, zwei Tage vorher fing der Lockdown an. Also das war Wahnsinn. Wirklich, wir saßen mitten auf der Baustelle, hatten gar nichts, also ja, das war schon eine wilde Erfahrung und dann zu denken, okay, ich fange eine Gastro an, wo gerade Corona anfängt, ja.
Guter Zeitpunkt.
Ja, nicht, aber am Ende hat auch das irgendwo wirklich sein Positives gehabt. Also ich kann gar nicht sagen, dass Corona für uns oder mich als Unternehmerin Retro-Perspektive schlecht war.
Woran machst du das fest?
Weil ich da richtig reinwachsen konnte. Ich glaube, für mich natürlich, wir hatten keine Corona-Hilfen. Chris war noch bei der Polizei als Beamter. Der ist natürlich dann hier nach Gronau gegangen, weil er bei der Landespolizei war. Und ich habe wieder aus dem Homeoffice einen Job im Bereich Projektmanagement gemacht. Das ging natürlich super in der Zeit. Wir haben die Baustelle erstmal Baustelle sein lassen. Und als wir dann gestartet sind, hatten wir wirklich so einen Welpenbonus. Also die Erwartungshaltung, wenn du vielleicht neu gründest und nur 10 Tische in einem Geschäft hast, ist nicht so groß, als hätten wir verglichen mit jetzt eröffnet. So, man konnte alles ausprobieren, die Leute haben einen viel mehr verziehen. Wir hatten Mädels bei uns als Aushilfen, wir hatten nicht mal eine digitale Kasse, weil die noch nicht lieferbar war. Es war Chaos pur und die Leute haben das irgendwie so mitgemacht. Ich glaube nicht, dass das jetzt so wäre. Natürlich hatte man im Hintergrund, okay, du hast einen Kredit am Laufen, du musst die Mitarbeitenden bezahlen, du musst dich selber irgendwie auch auszahlen. Aber man konnte sich immer wieder, und da sind wir so beim agilen Projektmanagement, das, was ich kannte, so try and error, also immer wieder was ausprobieren, failen und immer wieder gucken, was klappt und was klappt nicht. Und ich weiß noch, dass wir mit einem Steuerberater zusammensaßen, der nicht mehr mein Steuerberater ist, der sagte, aber wer soll denn in Bentheim Geld für Haferschleim ausgeben? Und ich denke jedes Mal diesen Satz zurück und denke so, doch, tun sie.
Aber es war nie eine Option, das Ganze in Köln aufzuziehen, wo ihr ja eigentlich so gesehen dann ja gesettelt wart und euch vielleicht auch, was das professionelle Arbeitsumfeld anging, irgendwie schon ein bisschen besser auskanntet?
Die Idee kam da nie, nee, weil wir da auch in unserem Umfeld so gefestigt waren. Also ja. Für mich hätte es, glaube ich, in Köln keinen anderen Job außer Digitales und Projektmanagement gegeben. Weil das hat mir auch extrem viel Spaß gemacht. Also ich wäre dort nicht auf die Idee gekommen, das aufzugeben. Das war wirklich die Kombination aus so vielen verschiedenen Punkten, wo ich dann gesagt habe, ja, komm, wir probieren das. Und wenn das aber nicht klappt, ja, dann halt nicht. Ne? Also dann gehen wir halt wieder zurück und da gibt es halt auch Fachkräftemangel. Also, ja.
Spannend. Also ich hätte nie gedacht, dass du hier erzählst, es wäre eine gute Zeit gewesen, um zu gründen oder einen Café aufzumachen in der Corona-Zeit. Das ist echt interessant, wie du das erzählst. Was würdest du sagen, waren so Schlüsselkomponenten, die im Konzept und im Geschäftsmodell von euch angepasst werden mussten über die Jahre?
Also ich glaube, dass wir am Anfang wirklich sehr vorsichtig waren noch mit unserer Speisekarte. Und der Grafschaft nicht so viel zugetraut haben. Also der Haferschleim war schon so das Extravaganteste auf unserer Karte. Aber so nach und nach kamen dann die Eggs Benedict und die Pancakes und so. Und wir haben gemerkt, okay, die Leute haben da Bock drauf, weil es gibt so viele Menschen, die halt woanders gelebt haben, in Großstädten, oder die das halt auch von hier bei Instagram, bei TikTok, Facebook sehen und sich immer denken, oh schade, das gibt's hier nicht. Man muss dafür nach Düsseldorf, Köln, Hamburg fahren, um halt irgendwie cool frühstücken zu können. Und das gibt den Leuten halt auch so ein Stück Modernität in der vielleicht traditionelleren Grafschaft. Und ich glaube, da unterschätzt man die Leute auch immer wieder, dass man denkt, ja, das sind, die Leute leben hier hinterm Mond oder sind alle nur spießig oder, ne, das stimmt nicht. Also da gibt's super viele, die einfach, ja, da richtig Bock drauf haben.
Was sind denn so die Leute, von denen du sprichst? Also wir haben ja hier in Bentheim auch viele Kurgäste, viele Touristen, oder sind es dann doch wieder die echten Ur-Bentheimer, die zu euch kommen? Habt ihr da irgendwie so ein Gefühl für?
Also schon eher die Locals. Und wir haben eine hohe Stammkundenschaft, definitiv. Wir haben wenig Laufkundschaft, also vielleicht so 20% unserer Besuchenden sind zufällig Gestrandete. Ich glaube, das liegt daran, dass wir jetzt nicht in einer Fußgängerzone sind, nicht direkt am Kurbad sind. Der Ferienpark ist ein ganz anderes Konzept. Ich höre ganz häufig, oh, ihr seid direkt am Ferienpark. Ja, aber das sind ja die Selbstversorger. Und die Leute, die halt im Ferienpark schlafen, die machen morgens ihren Ausflug, die kommen abends zurück. Die kehren ja nicht 1000 Meter, nachdem sie gerade gestartet sind, ein. Das ist nicht das Konzept, wenn ich in so einen Ferienpark gehe. Ich gehe da eher mit einem großen Einkaufswagen zu Lidl und schiebe den halt bis vor meine Hütte. Und ich glaube, von unserer Zielgruppe her 15-20% aus Bentheim, aber parallel zu Nordhorn. Also Nordhorn und Bentheim sind gleich stark bei uns.
Okay.
Wir haben viele, also wirklich, die aus Nordhorn kommen. Und aber auch stark ist das Emsland, Lingen, Gronau, Schüttorf, ich glaube so 7%. Also man wundert sich, obwohl Schüttorf näher wäre als Nordhorn und Gronau oder Lingen, sind die so ein bisschen, es liegt das nicht so nah und viele haben uns da auch noch nie gehört. Das finde ich irgendwie auch verrückt. Aber es gibt welche, die kommen aus Haselünde, die fahren eine Stunde für ein Frühstück bei uns.
Spricht für euch.
Definitiv, und das ist so cool. Und das ist, glaube ich, auch das, was immer motiviert und Spaß macht, ne? Dass die Leute, dass man denkt, okay, krass, die fahren jetzt wirklich eine Stunde für uns. So, das ist deren Ziel. Also ne, die fahren nicht zur Burg hoch, so, nee, die kommen zu uns und fragen, was kann man noch hier machen? Wir sagen, ja, ihr könnt zur Burg.
Und wie werden die auf euch aufmerksam?
Instagram. Ja. Also da haben wir die Leute, glaube ich, auch von Anfang an mit abgeholt. Das lag natürlich auch dem nahe, dass ich halt aus dem Digitalen komme und früher auch Social-Media-Kampagnen mit konzipiert habe. Und genau, schon von der Baustelle. Und ja, ich bin ganz ehrlich, ich habe manchmal auch super viele Ideen, was ich da noch alles machen könnte, aber das ist halt noch eine Vollzeitstelle, die man einfach füllen kann. Ich glaube, bei vielen Influencerinnen oder Influencern denkt man, ach ja, das ist so ein bisschen Content, aber was da halt hintersteckt, das ist schon eine Menge. Also da wäre noch viel, 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 viel mehr Potenzial auf jeden Fall, ja.
Wie regelmäßig musst du Instagram bespielen, um das, ja, dein Ziel zu erreichen?
Ja, also in der Minimalausprägung sind es halt Reposts von Stories, das ist natürlich easy. Für mich persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, umso größer die Reichweite wird, wir sind jetzt fast bei 7000 Followern, umso mehr ziehe ich mich zurück.
Ja.
Das ist ein krasser Zwiespalt, weil viele Leute wollen halt, dass du dein Gesicht in die Kamera hältst und klar, die kennen uns, aber ich fühle mich selber immer als Person nicht so wohl damit. Und man hat natürlich dann auch immer die Gefahr von Konfrontation und Shit, so, ja, der einem da um die Ohren fliegt. Man ist Neid ausgesetzt, Missgunst, man wird, und das ist oft der Punkt, dass ich denke, dafür habe ich gar keine Kapazität noch übrig, mich dem so zu stellen. Und das bewundere ich bei vielen Leuten, die halt so viele Follower haben und jeden Tag ihr Gesicht an die Kamera halten. Und ich denke so, boah, krass.
Ja. Das spielt sich aber hauptsächlich auf Social Media ab, oder?
Ja.
Auch von Leuten mit Klarnamen, wo du sagst, okay, das kann ich irgendwie zurückverfolgen, oder wird das wirklich anders?
Ja, definitiv. Nee, da gibt es schon manchmal Kommentare oder Nachrichten, die sind schon unterhalb der Gürtellinie, ne? Und da passt man wirklich, man wird einfach vorsichtiger. Und gerade dadurch, dass wir in Bentheim sind und nicht so die Anonymität haben und die Leute theoretisch auch wissen, wo wir wohnen oder dass wir in der Nähe vom Café uns aufhalten oder meine Kinder da sind, irgendwann kriegt man ja nicht ein beklemmendes Gefühl, aber man wird vorsichtiger. Und das, wenn man am Anfang zu 500 Leuten spricht, das ist was anderes, als wenn man sich vorstellt, dass da fast 7000 Leute vor einem stehen. Und klar, viele kennst du und ganz viele auch einfach noch nicht oder kannst den Namen gar nicht im Gesicht zuordnen.
Jetzt sind wir hier so leicht politisch angehauchter Podcast, beziehungsweise kommen ja so ein bisschen aus der Richtung Stadtrat, Zusammenspiel mit der Verwaltung, und uns interessiert natürlich auch so ein bisschen, was können wir als Politik, was kann die Verwaltung tun und unternehmen, um junge Leute zu unterstützen, also nicht nur junge Leute, sondern halt auch junge Unternehmer zu unterstützen, und was können wir vielleicht auch besser machen? Und da würde mich vor allen Dingen mal so interessieren, was waren so die ersten Kontakte irgendwie mit den Bentheimer Akteuren, die so auf dich zugekommen sind?
Also zählen wir Gilderhaus mit dazu, ja, ne? Also um mal ein sehr, sehr positives Beispiel vielleicht auch zu Beginn zu nennen, ist der VVV aus Gilderhaus. Das sind ja die Müller, die oben immer an der Mühle sind. Und das war zum Beispiel so von Anfang an eine richtig coole Connection. Die haben relativ schnell den Mehrwert von uns auch gesehen, auf Mühlenfest, und gesagt, hey, kommt mit dem Eisfahrrad vorbei und seid ihr dabei. Und das war immer so, das war mega. Und die Events sind bis heute so. Und da sind wir auch sehr, sehr unterstützend immer und freuen uns immer richtig, wenn die uns fragen oder wenn wir jetzt auch beim, die hatten jetzt auch dieses Jahr so ein kleines Dorffest gemacht, und das finde ich Wahnsinn, wie Gilderhaus als vermeintliches kleines Dorf, die ja auch eine sehr leider traurige Innenstadt oder die Dorfstraße ist ja auch immer leerer, die ziehen irgendwie, finde ich, echt krass an einem Strang und versuchen das Ganze zu beleben und was zu machen. Bentheim natürlich auch mit ihren Veranstaltungen. Klar, sind ja auch einfach eine ganze Ecke größer, oder die Touristinfo, die dahinter steht in ihren Konzepten.
Was würdest du sagen, welche Rolle spielen diese Stadtfeste für euch im allgemeinen Alltag?
Ja, wenig, um ehrlich zu sein. Also da würde ich mir wünschen, oder vielleicht auch für alle Gastronomen, dass man sich da mehr zusammensetzt und überlegt, wie sich das gegenseitig befruchten kann, ne? Mhm. Also wir sind natürlich bei der Stadt auch dabei, wenn es Geschichten im Schlosspark gibt, ne? Also da waren schon mal Konzerte beim Kunstmarkt, ne? Das sind so typische Aktivitäten, die wir dann halt mit unserem Eisfahrrad natürlich begleiten.
weil ansonsten, wir haben keinen Imbisswagen im klassischen Sinne oder dass wir da jetzt irgendwie ein Catering wuppen für Tausende von Besucher, die da so ein Wochenende langkommen. Und es gibt jetzt auch die, oder es gab die Bentheimer Musiknacht, ne? Und ich finde es zum Beispiel schade, das war ein Punkt, den ich mir wirklich gewünscht hätte. Wir wurden gar nicht gefragt. Ich meine, wir machen unsere Wohnzimmerkonzerte und wir wurden nicht mal ansatzweise, glaube ich, in Betracht gezogen, dass wir da vielleicht auch mitgestalten. Dann heißt es, ja, es ist oben in der Stadt. Und das, finde ich, ist doch so, wir sind doch eine Stadt. Wir sind 15.000, also hier sind 15.000 Menschen. Ne? Wir sprechen nicht über Köln mit Stadtteilen in einer ganz anderen Größenordnung. Warum differenzieren wir von der Stadtmitte und einem vielleicht Ortsausgang? Also ja, es ist nicht mehr fußläufig, aber das Ganze hätte man auch wieder zusammentragen können. Genauso hatten wir für uns gesagt, dass wir das Weinfest dieses Jahr nicht nochmal stemmen, weil für eine Pagode, ich glaube, es waren 800 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer plus Personal plus Wareneinkauf, da kann ich erstmal fast anderthalb Tage gegenarbeiten, bis ich wieder bei Null bin und das Ganze dann am Ende natürlich noch gut versteuern mit 19% auf die Getränke, das ist halt eine Nummer. So, und da fände ich es auch cool, wenn man von der Stadtseite aus sagen kann, okay, was brauchen auch ansässige Gastronomen, um halt solche Veranstaltungen mitzugestalten? Oder wie kann das aussehen? Oder wie können Konzepte aussehen? Wenn wir sagen, okay, wir haben 7.000 Menschen, die uns bei Instagram folgen, die sind im Alter zwischen 18 und 45 Jahren. So, meist weiblich. Das sind ja genau die Leute, die auf diese Veranstaltung gehen. So, und ne, das ist ja eigentlich, könnten wir die Zielgruppe total gut ansprechen, wenn halt so der Zugang da wäre. Und da bin ich immer so an dem Punkt, erstens sind wir nur ein Café. Viele verstehen nicht, was genau von Café wir führen. Das ist dann, man denkt an Kaffeekuchen so, an eine Konditorei. Und ich glaube, ein ganz großer Punkt ist, dass ich eine Frau bin und noch relativ jung. Mhm. Dass ich einfach nicht in diesem Männerclub der alteingesessenen Gastronomen spiele, die man halt mal eben so anhaut.
Das finde ich spannend. Das Gefühl habe ich im Stadtrat manchmal ähnlich.
Ja, und ich glaube, das ist halt nicht nur ein Gefühl. Es ist ganz viele Themen, wird Chris erstmal angesprochen.
Wirklich?
Ja, selbstverständlich.
Dabei, also so nehme ich dich jedenfalls wahr, wenn man irgendwie Richtung Social Media guckt oder aber auch ins Café schaut, bist du, finde ich, oft eher so das Gesicht des Cafés.
Ja. Vielleicht, weil du eine Frau bist, so, ja, ich weiß auch nicht, weil man dann eine andere Verbindung hat. Aber gerade in Kommunikation mit Stadt und wir hatten jetzt ja auch wirklich, oder wir haben sie immer noch, die Baustelle vor der Tür, da habe ich immer auch gesagt, Chris, mach du.
Ja, ich hatte überlegt, ob wir das ansprechen mit der Baustelle vor der Tür. Ich dachte, ich möchte es dir auch nicht zu unangenehm machen. Wir wollen ja hier den Blick positiv richten, ja, und hoffen, dass das in einem Jahr einfach alles ganz wunderbar fertig ist und richtig gut aussieht und ihr dann noch eine schönere Kreuzung vor der Tür habt.
Ja. Nein, also, und das auch, ne? Grundsätzlich, die Fahrradstraße hinter uns ist natürlich ein Zugewinn, so dass der Weg vorher nicht ja, nicht cool war, ist klar, und dass eine Stadt irgendwo auch mal Punkte ändern muss oder sagt, okay, jetzt gibt es ja auch einfach Gelder, die können wir abgreifen, um sowas halt neu zu gestalten, bin ich voll dafür. Da sind wir wieder beim Thema Kommunikation. Ich bin halt nicht Eigentümerin, ich bin nur Mieterin in dem Sinne des Gebäudes. Das heißt, ich werde natürlich nicht in alle Entscheidungen mit einbezogen. Es geht dann halt um Dritte. Und wir hatten das auch mit der Baustelle, denn die Zuwegung ändert sich halt alle drei Wochen. Da ist halt wenig Verständnis einfach dafür da, dass wir da gewisserweise auch die Leidtragenden für sind. Wir sehen oder wir haben gesehen, dass Menschen abbiegen wollen zu uns, weil sie es gewohnt waren, dann irgendwie da rechts von der Straße reinzukommen. Hat nicht geklappt, aber sie sind nicht gekommen. Also es gibt definitiv Personen, die dann so genervt waren von der Zufahrt und den nicht vorhandenen Beschilderungen. Darauf haben wir wirklich gepocht und man hatte das Gefühl, man muss für was betteln, was eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein wollte. Dann wurde uns aufgezählt, wie teuer die Schilder sind. Und ich denke, okay, aber stehen 23 Halteverbotsschilder auf einer Fahrradstraße. Also wir können nicht über ein Budgetproblem von Schildern sprechen. Und dann wurden Hecken rausgerissen, weil damit eine Zufahrt halt da ist, weil hinter uns asphaltiert wurde. Und fragte ich, na okay, aber wie sieht das aus mit der Bepflanzung? Ja, das ist ja nicht unser Problem. Das ist ein bisschen schade.
So, wenn man so reagiert einfach, ne? Und nicht sagt, okay, wir sehen, dass das jetzt gerade für euch eine schwierige Situation ist, ne? So, und da sind wir wieder beim Thema AB-Testing, was ich vorher gemacht habe. Ich würde mit euch wetten, dass Funktionalität immer das Design schlägt und nur weil die Straße schön aussieht, verdienen wir nicht mehr Geld. Ne? Das ist halt irgendwie, sollte auch der Stadt irgendwie klar sein und das, was wir halt verloren haben, das kriegen wir ja nicht wieder, nur weil die Straße schöner aussieht. Und dann wäre es cool, wenn man sich da auf Augenhöhe begegnet und nicht einfach sagt, so ist es jetzt. Ja.
Jetzt mal losgelöst von den Themen, was sind für dich aktuell die größten Herausforderungen im, ich sag mal, betriebswirtschaftlichen, wirtschaftlichen System in so einem Restaurant oder Café?
Mindestlöhne. Mhm. Definitiv, ja. Das ist für uns, wir sind, also wenn wir jetzt Chris mit als festangestellte Person zählen und eine Festangestellte mit 28 Stunden, haben wir noch 14 Minijobberinnen bei uns angestellt, die natürlich auch mit der Knappschaft, ne, also zuzüglich 30% auf den Mindestlohn, das ist schon eine Nummer. Und die Schwierigkeit dabei ist, dass wir Mädchen bei uns haben, die sind 18 Jahre alt und natürlich sind die dann, haben die den Anspruch auf den Mindestlohn. So, würde diese gleiche Person eine Ausbildung anfangen zur Konditorin, zur Servicekraft, Restaurantfachkraft, würde sie nicht mal ansatzweise das verdienen. Die brauchen aber mindestens ohne Vorerfahrung ein Jahr, bis sie eine Siebträgermaschine bedienen können, bis sie unsere Kasse, bis sie im Service sind. Die haben ja keinerlei Vorerfahrung. Und die Schwierigkeit dabei ist, wir haben auch richtig, richtig Gute im Service, ne, die berufserfahren sind oder die ich habe eine Intensivkrankenschwester bei mir im Team, die hat früher schon am Golfclub gearbeitet und so. Ne? Das sind Maschinen dann vorne. Aber ich kann der Person nicht noch 3 Euro draufschlagen, weil ich andere Leute mitziehen muss. Und wir haben die Mädels, die bei uns arbeiten, würde ich sagen, kommen aus hier allgemein Bentheim, sehr privilegierten Haushalten. Das ist Taschengeld. Natürlich sparen die für den Führerschein und natürlich muss Arbeit sich auch für die lohnen und die sind cool, die reißen sich einen Arsch auf, die gehören zum Team, die stehen jetzt nicht darum, bohren in der Nase. Aber die Gerechtigkeit, und das ist immer so schön, wenn andere über soziale Gerechtigkeit sprechen, ist es schwierig, den einen eigentlich das zu geben, was sie verdienen, wenn man anderen Leuten, man hat ja nur Budget Top X zur Verfügung, wie in der Stadt, ne? So, wo geht's Geld hin? Ne? Man versucht irgendwie alle unter einen Hut zu kriegen. Jetzt haben wir heute, hoffen wir, dass natürlich die 7% Mehrwertsteuer für uns zurückkommen, was für die Kommunen sicherlich scheiße sein wird. Fehlt bestimmt auf der einen oder anderen Ecke dann ein bisschen Kohle zur Verwendung. Aber für uns wird das einiges ausgleichen. Also gerade durch die steigenden Löhne und Abgaben und alles, was irgendwie teurer wird, auch die Sozialversicherungsgeschichten.
Ich kann ja jetzt mal ganz eigennützig für uns als Stadt sagen, interessiert uns das mit der Mehrwertsteuer nicht so besonders.
Nee, okay.
Wir leben ja hauptsächlich von Grundsteuer und Gewerbesteuer. Und solange ihr die zahlt, ist alles super.
Gut, aber ne, die Gewerbesteuer kann natürlich, lohnt sich auch nur, ne, wenn unsere Umsätze und das, was da am Ende übrig bleibt,
absolut.
So, und das ist natürlich mit den Ausgaben am Ende, zahlt es dann doch wieder darauf auch ein.
Auf jeden Fall. Ich würde mal zusammenfassen, was wir so in der Folge jetzt von dir gelernt haben und würde starten damit, wer eine gute Gelegenheit hat und sieht, dass sich da eine coole Chance bietet, sollte man sie auf jeden Fall greifen, weil sich wirklich was Cooles draus entwickeln kann. Man sollte dranbleiben. Es hilft, wenn die Leute zusammenhalten, sich einander gönnen und einander unter die Arme packen und unterstützen und jeweils den Mehrwert untereinander sehen. Und an den Stellen Mindestlohn und Mehrwertsteuer für Restaurantbetriebe können wir vielleicht nochmal die Bundestagsabgeordneten setzen.
Ich habe noch eine Frage zum Abschluss. Und zwar, was empfiehlst du jungen Leuten, die hier in Bad Bentheim eine Unternehmung gründen möchten?
Sich einfach zu trauen, das einfach zu starten und zu machen, weil ich glaube, zurück kann man immer. Also das ist ganz oft für uns wichtig zu sagen, es gibt immer einen Plan B oder es gibt immer so einen Exit, den man hat. Und ich bin so froh, dass ich es halt gemacht habe. Ich könnte mir gerade nicht mehr vorstellen, in ein Angestelltenverhältnis aktuell zurückzugehen. Mit allem, was einem manchmal trotzdem so vor die Füße fällt und man denkt so, ist dieser Job trotzdem einfach sehr, sehr befriedigend. Also sicherlich arbeitet man viel mehr Stunden als das, was man so vorher hatte. Ich habe, wenn ich krank bin, ich hatte keinen Mutterschutz, ich hatte keine Elternzeit, kein Elterngeld. All das verzichtet man und trotzdem gibt es einem sehr viel Selbstverwirklichung. Also allein jetzt auch die Chance, mit euch hier zu sitzen und zu sprechen und zu sagen, ne, wie ist es dann eigentlich? Das ist das am Ende, wofür man das, glaube ich, auch macht.
Ich glaube, damit haben wir die perfekten Worte zum Abschluss. Vielen, vielen Dank, liebe Laura. Und mir bleibt nur noch zu sagen, wir hören uns.